Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Es ist Sommerzeit. Im Gras liegen, die Sonne scheint und drumherum summen Bienchen, zwitschern Vögel und der Duft von Blumen steigt einem in die Nase. Besser kann's eigentlich doch kaum sein. Doch die Idylle trügt, denn egal ob Insekten, Vögel oder Pflanzen, sie alle sind immer stärker vom Aussterben bedroht. Über das Thema Artenvielfalt möchte ich deshalb heute mit meinen Gästen sprechen. Herzlich willkommen bei mir im Studio, Herr Professor Dr. Gerhard Hasbrunner und Martin Hensel. Hallo.
Hallo, grüß Sie.
Grüß Gott.
Herr Professor Hasbrunner ist Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München, lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität systematische Zoologie und ist Mitglied im Diözesanrat des Erzbistums München und Freising. Martin Hensel ist der stellvertretende Geschäftsführer des Bundes für Naturschutz in Bayern für die Kreisgruppe München. Durch die Sendung führt sie heute Lisa Maria Schulte und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, hier bei Einfach Leben. Die bayerische Kurzohrmaus, der europäische Nerz und das übersehene Filzkraut, das sind nur drei Arten, die bei uns in Deutschland oder sogar weltweit ausgestorben sind. Es gibt aber noch viel, viel mehr, die täglich sterben. Bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten sollen es sein. Bei mir im Studio sind jetzt Martin Hensel vom Bund für Naturschutz hier in München und Professor Dr. Gerhard Hasbrunner von der LMU München. Herr Hasbrunner, ab wann gilt denn ein Tier überhaupt als ausgestorben?
Ja, die reale Situation heißt natürlich, ich habe sie seit so und so vielen Jahren nicht mehr nachgewiesen. Und wenn das über einen längeren Zeitraum trotz intensiver Suche an den vorher bekannten Vorkommensorten der Fall ist, dann spricht man sozusagen von einer ausgestorbenen Tierart oder Pflanzenart, gilt ganz adäquat.
Aber es geht ja nicht nur darum, dass jetzt immer mehr Arten sterben, wie eben der europäische Nerz oder das übersehene Filzkraut, richtig?
Wir haben einen doppelten Verlust. Der eine Verlust ist tatsächlich die Artenvielfalt, also es verschwinden ganze Arten. Das ist aber eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Parallel dazu haben wir auch einen ganz massiven Rückgang in den Zahlen, also in den echten Individuen, die verloren gehen. Also wir haben neue Zahlen, wo in bestimmten, insbesondere stark industriell landwirtschaftlich geprägten Lebensräumen, wo bis zu 80% der Insekten plötzlich weg sind.
Mhm. Was sind denn die wichtigsten Gründe dafür, dass die Artenvielfalt weltweit und auch in Deutschland zurückgeht?
Also das Problem Nummer eins ist die hochindustrialisierte Landwirtschaft. Alles andere ist eigentlich demgegenüber deutlich nachgeordnet. Auch die Industrie, da haben wir heute über den technischen Umweltschutz in Bezug auf Luftfilter, in Bezug auf Kläranlagen etc. eigentlich einen relativ guten Standard erreicht. In der Landwirtschaft sind wir weit davon entfernt. Ich betone hier, das ist die industrialisierte Landwirtschaft. Es geht hier nicht um den kleinen Ökobauern, es geht nicht um den Bergbauern. Es geht wirklich um die ganz großen Flächen, die mit intensivster Düngung und mit intensivstem Maschineneinsatz und mit intensivster Pestizid- und Herbizideinsatz bewirtschaftet werden. Das ist das Problem Nummer eins.
Mhm. Was sind denn weitere Probleme, die eben dazu führen, dass viele Arten zurückgehen?
Es verschwinden nicht nur Arten, es verschwinden ganze Ökosysteme oder gehen extrem zurück. Das gilt hier für Deutschland, das gilt weltweit ganz genauso. Wir haben bestenfalls ein lächerliches Minimum erhalten an Trockenrasenflächen, an Feuchtgebieten, an Auwäldern. Wir haben in Deutschland fast keine echt naturnahen Lebensräume mehr. Wir haben im Wesentlichen eine Kulturlandschaft, ob das jetzt eine landwirtschaftlich geprägte Kultur, eine städtische Kulturlandschaft oder eine forstwirtschaftlich geprägte Kultur ist, das ist unterschiedlich. Aber ein wirklich naturnaher Lebensraum, ich denke, mehr als 2% würde ich jetzt nicht geben.
Nein, also wir sehen es ja auch daran, dass die Bundesregierung verfolgt im Augenblick das Ziel, bundesweit 5% der Wälder aus der Nutzung zu nehmen, Schwerpunkt öffentliche Wälder, also öffentliche Hand, jetzt nicht der einzelne private Waldbesitzer betroffen. Diese 5% sind mit einem sehr großen Fragezeichen versehen, ob wir dieses an sich erstmal Minimalziel überhaupt schaffen. Und ein Beispiel zu dem Rückgang der Lebensräume auch hier in Deutschland. Etwa 95% der ehemals bei uns vorkommenden Moorflächen haben wir bereits verloren. Wir fahren also praktisch auf der Felge. Und das, was wir jetzt machen, ist also wirklich allerhöchste Eisenbahn. Und trotzdem sehen wir nicht, dass sich so ein sehr schneller und grundlegender Bewusstseinswandel vor allem in der Politik und in den Verwaltungen durchsetzt.
Und warum das so schwierig ist mit dem Bewusstseinswandel, das hören Sie in wenigen Minuten hier bei Einfach Leben. Artenvielfalt ist heute das Thema bei Einfach Leben. In Deutschland gelten 30% der Tiere, Pflanzen und Pilze als bestandsgefährdet. 6% gelten als ausgestorben oder eben als verschollen. Bei mir im Studio ist jetzt Martin Hensel vom Bund für Naturschutz. Herr Hensel, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt auch denkt, okay, wenn ich jetzt durch Wald oder Wiesen laufe, kommt mir das eigentlich gar nicht so vor, da grünt, zwitschert und blüht es doch überall. Warum täuscht dieser Eindruck, Herr Hensel?
Es geht unsere Aufmerksamkeit in allererster Linie auf die sehr attraktiven, auf die gut sichtbaren Arten. Alles andere nehmen wir nicht wahr. Ob jetzt da 10 Vogelarten singen oder nur eine, die immer wiederholt, das nimmt der Laie nicht wahr. Deswegen geht der schleichende Verlust an ihm völlig spurlos vorüber. Einen zusätzlichen Punkt, der noch nicht angesprochen ist, diesen bemerken wir überhaupt nicht. Es geht um die genetische Vielfalt, also das, was den Begriff Biodiversität von der reinen Artenvielfalt nochmal unterscheidet. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das ist die Fichte. Die Fichte, der Brotbaum der deutschen Forstwirtschaft, gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Wenn Sie im Hochgebirge unterwegs sind, dann sehen Sie dort die Fichte stehen, sehr schmal, die Äste steil nach unten gerichtet, hat den Effekt, dass dort aufgrund der hohen Schneelasten der Schnee einfach abrutschen kann, die Äste nicht überbelastet werden. Die Fichte im Flachland sieht komplett anders aus. Man könnte glauben, es ist ein anderer Baum, eine andere Art, ist nur genetisch anders ausgestattet, hat sich eben an einen anderen Standort über Generationen hinweg angepasst. Dort ragen die Äste parallel in die Weite, um möglichst viel Photosynthese betreiben zu können. Würden Sie jetzt diese beiden Bäume vertauschen, also die Gebirgsfichte ins Flachland setzen, die Flachlandfichte ins Hochgebirge, wäre keine von beiden dort überlebensfähig. Und das sind Prozesse, die der Laie eben nicht mitverfolgt. Unsere Aufmerksamkeit reduziert sich auf ein winziges Spektrum dessen, was um uns herum passiert.
Völlig d'accord, möchte ich sagen. Es gab sogar in der Vergangenheit einige ganz dramatische Entwicklungen, wo genau das nicht berücksichtigt wurde. Ich erinnere mich, in Österreich gab es über lange Jahre ein Zirbenaufforstungsprogramm in den Hochlagen, also die Hochlagenalmen, die man als solche nicht mehr braucht, wollte man wieder in Zirbenwälder zurückverwandeln, hat aus Baumschulen der Ebene, dort hat man im großen Stil die Zirben nachgezüchtet und sie dann als Setzlinge ausgesetzt. Das lief einige Jahre wunderbar und dann kam ein Pilz, den es da oben gibt, für den die Tieflandformen aber eben nicht adaptiert waren und hat im Prinzip alles wieder vernichtet. Das ist dann genau so ein Effekt, wenn man diese genetische Diversität, die sich eben auch in Resistenzen gegen Schädlinge und ähnlichen Dingen äußert, einfach ignoriert.
Also so leicht ist es dann auch nicht, das wieder neu aufzubauen, was einmal zerstört wurde.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Harlekinfrosch, der Riesenalg und der flutende Wasserfenchel. Das sind nur einige Arten, die weltweit oder in Deutschland ganz ausgestorben oder stark bedroht sind. Bei mir im Studio ist jetzt Martin Hensel vom Bund für Naturschutz in München. Herr Hensel, was hat das für konkrete Auswirkungen in der Natur, wenn jetzt all diese Pflanzen und Tiere aussterben?
Also eine simple Ursache-Wirkungskette aufzumachen ist extrem schwierig. Wir haben ein paar Sonderformen, wo es so unmittelbare Abhängigkeiten gibt. Der Wiesenknopfbläuling, kleiner Schmetterling, der auch in München vorkommt, der seine Eier nur an den Wiesenknopf, also eine Pflanze, nur dort legt er seine Eier ab. Fällt der Wiesenknopf weg, dann gibt es den Schmetterling nicht mehr. Solche Beziehungen sind aber nicht die Regel. Und deswegen ist es so schwierig, auf eine Art zu zeigen und zu sagen, guck mal, die ist dafür verantwortlich, das, weil im Prinzip brauchen wir alle. Wir brauchen die Vielfalt der Arten, die Vielfalt innerhalb der Genetik. Und letztlich, jede Art ist gleich viel wert. In diesem Gefüge der Ökosysteme kommt es auch auf die kleinen Unscheinbaren an.
Vielleicht noch ein zweiter wichtiger Aspekt. Es gibt ganz solide Daten, weltweite Daten, dass Artenvielfalt die Ökosysteme gegen Störungen robuster macht. Das heißt, egal worum es sich handelt, ob jetzt ein Orkan durchgeht oder eine Flutwelle drüber geht oder jetzt die fürchterlichen Unwetter, die wir auch also in Bayern hier hatten, je mehr Arten da sind, umso leichter erfängt sich das Ökosystem, egal welches es ist, nach einer solchen Störung. Nach diesem Stress, wenn Sie so wollen. Ja, also das ist ein ganz weltweites Phänomen, gilt für sämtliche Lebensräume, die wir haben. Es gilt im Meer, es gilt am Land, es gilt im Urwald, gilt auch bei uns. Je mehr Arten da sind, umso besser werden Störungen einfach verkraftet.
Wie funktioniert das? Also?
Das funktioniert dadurch, dass jede Art eine Funktionsnische hat. Die hat sozusagen einen Beruf. Und wenn Sie jetzt für einen Beruf mehrere Arten haben und es kommt eine Störung, die jetzt eine Art also richtig trifft, aus einem speziellen Grund ihrer Lebensweise, und es sind aber noch drei andere da, die den gleichen Beruf haben, ist insgesamt das Ökosystem in seiner Gesamtfunktion nicht gestört.
Vielen Dank, Herr Hasbuner. Und gleich geht's weiter hier bei Einfachleben mit der Frage, warum wir den Rückgang der Artenvielfalt besonders auch in unserem Einkaufskorb zu spüren bekommen. Es ist Sommerzeit und überall stehen sie wieder, die Obst- und Gemüsestände. Und wenn man sich da mal die Auslagen anschaut, Kirschen gibt's da, Erdbeeren und dicke rote Äpfel, ja, da kann einem schon das Wasser im Munde zusammenlaufen. Martin Hensel vom Bund für Naturschutz ist jetzt bei mir hier im Studio. Herr Hensel, warum merkt man den Rückgang der Artenvielfalt auch da?
Egal, ob Sie Ihren Kohlrabi jetzt in Süditalien oder in Finnland kaufen, es ist dieselbe Art, es ist dieselbe Sorte. Dasselbe gilt für Kartoffeln, für Bohnen, also für alle unsere Kulturarten, die Vielfalt dessen, was ursprünglich bei uns mal gewachsen ist, also von den Menschen im Rahmen der Züchtung ja auch an Vielfalt geschaffen wurde, das haben wir verloren, indem wir uns extrem konzentrieren auf einige Hochleistungssorten. Sie sehen es aber auch bei sich im Garten. Sie ärgern sich möglicherweise über eine Mückenplage und vergessen, dass die natürlichen Gegenspieler, die es ja gäbe, nicht mehr da sind. Gelbrandkäfer, Libellenlarven, die im Wasser leben. Das sind also sehr effektive Jäger im Wasser, die solche Zuckmückenlarven zum Beispiel fressen. Es geht dann aber weiter mit den Amphibien. Frösche, Molche, Kröten. Sie haben die Singvögel. Wer hat denn noch ein Vogelschutzgehölz, in dem Singvögel brüten können? Und Ende dann letztlich auch bei wieder im Insektenreich, bei den Hornissen. Und wer lässt denn zu, dass diese fantastische Tierart, die Hornisse, die so dominant, so groß ist und so viel Angst macht und gleichzeitig für uns so ungefährlich ist. Wer lässt denn zu, dass so ein Hornissenvolk bei ihm am Haus, am Balkon sich etablieren kann? Die sind effektivste Mückenjäger auch in der Nacht und wir vertreiben sie und greifen zum Schluss im Giftregal zum Mückengift. Also da sind wir selber Leidtragende.
Und letztendlich muss man sagen, so ein Grillabend im Sommer ohne Mücken und mit ganz vielen unterschiedlichen Gemüsesorten ist eigentlich doch viel schöner. Damit Obst und Gemüse dafür aber bei uns auf den Tisch kommen, ja, dafür braucht es die Bauern. Und die sind bei ihrer Arbeit insbesondere auf Insekten angewiesen, denn die tierischen Mitarbeiter bestäuben die Pflanzen. Doch die Zahl der Insekten, die nimmt immer weiter ab, weltweit und auch hier bei uns in Deutschland. Herr Hensel, was würde es denn kosten, wenn es diese Tiere nicht mehr geben würde?
Es gibt eine Zahl, die immer wieder mal genannt wird. Welche monetäre Leistung steckt denn hinter dem Bestäuben unserer Kulturpflanzen? Und zwar haben schlaue Köpfe versucht, es zu berechnen, sind auf den Wert von 14 Milliarden Euro pro Jahr gekommen, die allein über die Bestäubungswirkung unserer Insekten wir praktisch als zusätzlichen Nutzen haben. Also das sind praktisch Kosten, die wir nicht tragen müssen, die wir aus der Natur heraus umsonst bekommen, eine Leistung.
Weltweit oder in Deutschland?
Nur in Europa. Nur in Europa. Also, und wenn wir vom Bestäuben reden, dann schauen halt viele auf die Honigbiene, auch wieder mit dem menschlichen Blick. Honigbiene, Honig, bin ich selber mit dabei. Was wir völlig vergessen ist, dass es ja neben der Honigbiene eine Unzahl an solitär lebenden Wildbienenarten gibt. Die sind aber in der Effektivität der Bestäubung viel besser als unsere Honigbiene. Sie besuchen die Blüte effektiver, sie weichen weniger auf andere Blüten aus, wenn sie also zum Beispiel im Obstbau gezielt eingesetzt werden, sodass weniger Fremdpollen in die Blüten hineingelangt, sodass im Obstbau man eigentlich sagt, dass von Wildbienen bestäubte Blüten den doppelten Fruchtertrag gegenüber der Honigbiene haben. Und das ist eine Artengruppe, die ansonsten aber bei der Bevölkerung und bei vielen Artenschutzmaßnahmen einfach hinten runterfällt.
Danke, Herr Hensel. Und jetzt auch noch mal zu Ihnen, Herr Hasbrunner. Sie unterrichten systematische Zoologie an der LMU hier in München. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, alle Bienen und Hummeln etc. wären jetzt auf einen Schlag weg. Könnte man das überhaupt irgendwie ausgleichen?
Klare Sache, nein. Das geht gar nicht. Sehr, sehr viele Pflanzen sind auf diese Bestäubungsleistung angewiesen. Es gibt auch eigentlich keinen Ersatz dafür. Das heißt, sehr viele Pflanzen sind also sehr ökologisch, sehr eng an bestimmte Bestäubungsleisten gebunden. In dem Moment, wo der Bestäuber ausbleibt, fällt die Pflanze aus und umgekehrt gilt das Gleiche. Wenn bestimmte Pflanzen nicht mehr da sind, sei es jetzt in Bezug auf Bestäubung, noch stärker in Bezug auf Fraß. Also viele, viele Schmetterlinge brauchen bestimmte Pflanzen für ihre Raupen als Futterpflanze ganz schlicht und einfach. Dann sind die eben auch nicht mehr da. Das ist auch bei uns ein ganz großes Problem im Artenschutz. Wir haben einen relativ rigiden Artenschutz, gerade bei den Tagfaltern. Also sie dürfen auf selbst einen toten Schwalbenschwanz dürfen sie nicht mit nach Hause nehmen. Das ist verboten. Aber wenn sie zum Beispiel irgendwo in einem schlampigen Eck in ihrem Garten die Brennnesseln roden und dort einen perfekten Golfrasen anlegen, dann bekommen sie eine Goldmedaille vom Ortsverschönerungsverein. Die Brennnessel ist die Futterpflanze für ein halbes Dutzend von Tagfalterarten. Das betrachtet dann wieder gar keiner.
Vielen Dank, Herr Hasbrunner. Gleich sprechen wir hier bei Einfach Leben noch weiter darüber, wodurch die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen bedroht wird. Bei Einfach Leben sprechen wir heute über das Thema Artenvielfalt. Ich bin Lisa Maria Schulte und bei mir im Studio sind Martin Hensel vom Bund für Naturschutz und Zoologieprofessor Gerhard Hasbrunner von der LMU in München. Schauen wir doch nochmal auf die Landwirtschaft. Die setzt ja zum Schutz ihrer Nutzpflanzen gerne Pestizide, also chemische Mittel ein. Besonders umstritten ist das Spritzmittel Glyphosat. Herr Hensel, was genau ist denn das Problem an Glyphosat?
Nun, Glyphosat ist ein sogenanntes Breitbandherbizid, was von den Pflanzen über die Blätter aufgenommen wird und in der Pflanze in den Enzymhaushalt eingreift, sodass alle davon betroffenen Pflanzen kaputt gehen. Üblicherweise wird es in der Landwirtschaft gespritzt, bevor die eigentliche Kulturpflanze keimt, weil es über die grüne Blattoberfläche eben wirkt und aufgenommen wird. Solange nur der Samen im Boden liegt, passiert dem nichts. Wir haben seit relativ kurzer Zeit den Nachweis, dass Glyphosat extrem giftig für Amphibienarten ist. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt ein Molch ist oder eine Kröte oder ein Frosch. Arten, die wir ja in diesem Netz Ökologie auch brauchen. Und wir merken, dass wir Glyphosat auch im Menschen nachweisen können. Im Urin fast jedes Europäers können sie, also wenn sie heute aufs Klo gehen und eine Probe ins Labor geben, dann haben sie eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit, dass sie dort Glyphosat finden. Das ist einfach dann zum Beispiel über die Windabdrift gelangt es auch auf Felder, wo sie jetzt nicht damit rechnen oder wo sie dachten, der Bauer hat doch sicher nichts eingesetzt. Es hat eine extrem weite Verbreitung und bringt im Schlepptau gewissermaßen gentechnisch veränderte Pflanzen, von denen wir auch wiederum nicht wissen, was passiert denn nun, wenn ich im Genom einer Nutzpflanze eingegriffen habe, um zum Beispiel eine Resistenz, also eine Unempfindlichkeit gegen so ein Spritzmittel wie glyphosathaltige Mittel herzubekommen. Was passiert dann mit Säugetieren? Was passiert mit unseren Nutztieren, Kühen, mit dem Menschen selber im Organismus? Das wissen wir einfach nicht. Und allein aus der Überlegung der Vorsicht heraus sollte man bei einer unsicheren Entscheidungslage eigentlich immer sagen, na, dann lassen wir es lieber bleiben. Es gibt nämlich Wege, wie man Nahrungsmittel produzieren kann, ohne so ein Mittel zu verwenden.
Mhm. Aber warum jetzt die Frage an Sie, Herr Professor Hasbrunner? Es gibt ja auch noch andere Pestizide. Warum ist gerade Glyphosat so in die Kritik geraten?
Also die zentrale Diskussion entzündet sich, ob und inwieweit dieses Mittel für den Menschen vielleicht krebserregend sein soll. Da gibt es Studien, die sagen ja, da gibt es Studien, die sagen, na, es ist nicht so tragisch. Das ist auch eine Frage der Dosis, immer. Beispielsweise auch wenn Sie ein Fleisch grillen, nicht? Heute ist hier Sommer, entstehen Stoffe, die krebserregend sind. Keine Frage. Es ist die Frage, wie oft, in welcher Frequenz nehmen Sie solche Stoffe auf? Also es ist immer auch die Frage, in welchem Umfang wird das dann eingesetzt? Hier sind die Werte allerdings, die wir zumindest in einigen Gegenden tatsächlich bereits im Menschen haben, durchaus geeignet, also sage ich mal, Besorgnis auszuregen. Ich will nicht sagen Panik, das wäre übertrieben, aber Besorgnis ist hier durchaus am Platz. Das ist die rechtliche Diskussion, an dem entzündet sich das. Es ist aber völlig richtig, dass Glyphosat eben eine ganze Reihe von anderen Nebenwirkungen hat, dass wir eben damit auch durch die Verdriftung, da genügt ein leichtes Lüftchen, da geht es nicht darum, dass man bei Wind sprüht, das macht kein Bauer, so doof sind die nicht, aber es genügt wirklich ein minimales Lüftchen, dass das Ding bereits in die Umgebung eines solchen Feldes vertragen wird und dort ist auch alles kaputt. Das ist eines dieser Probleme.
Und Sie haben gefragt, warum ausgerechnet Glyphosat? Glyphosat ist nun weltweit der Wirkstoff, der eigentlich am häufigsten eingesetzt wird, der völlig unselektiv eben als Breitbandherbizid, alles, was als Pflanze mit grünen Blattflächen betroffen ist, eingesetzt wird. Also allein der Umfang der Anwendung bestimmt hier die Größe der Diskussion natürlich auch.
Trotzdem muss man ja auch sagen, auch die Bauern haben natürlich Rechte und eben das gute Recht, ihre Pflanzen schützen zu wollen. Sie haben eben schon darauf hingewiesen, es gibt auch sanftere Methoden oder Mittel, damit die Bauern eben nicht auf Glyphosat zurückgreifen müssen. Herr Professor Hasbrunner, welche Methoden gibt's denn da?
Im Prinzip die gesamte Palette, die heute der ökologische Landbau eigentlich anbietet, das ist eine Vielfalt, hängt ganz stark davon ab, welche Kultur ich denn jetzt auf meinem Feld tatsächlich anlege. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt Raps anbaue oder Kartoffeln. Je nachdem sind auch die entsprechenden Maßnahmen verschieden. Das braucht in Summe, ganz klar, das braucht A, mehr Arbeit, ja, das braucht auch mehr Hirn, das ist diffiziler, das ist nicht so einfach. Ja, und ergo dessen gibt es dann auch einen entsprechend höheren Preis, um diesen Einsatz letztlich wieder wettmachen zu können. Der Zusammenhang mit den Konsumenten ist hier völlig klar.
Es gibt ein sehr schönes Beispiel aus dem Freisinger Land. Es gibt dort einen Landwirt, der sehr stark auf die Mitarbeit der Regenwürmer setzt. Der also sagt, ich brauche keinen Pflug, das machen mir die Regenwürmer. Und zwar völlig kostenlos und umsonst. Ich muss mich nur in meiner Art der Bewirtschaftung nach den Regenwürmern ein bisschen richten, sodass ich deren Arbeit optimal in meine Prozesse als Erzeuger einbauen kann. Und das funktioniert. Und das sind natürlich Beispiele, da würden wir uns freuen, wenn das viel mehr Nachahmer findet, weil es ja nicht nur letztlich an der Ladentheke mit besseren Lebensmitteln, sondern fürs gesamte Landschaftsbild sich positiv auswirkt. Und wir waren schon bei den Überschwemmungen. Ein sehr belebter Boden nimmt in kurzer Zeit viel mehr Wasser auf als ein sehr stark verdichteter, befahrener, industriell bearbeiteter oder überdüngter Boden.
Und welche Vorteile insbesondere auch die Wirtschaft vom Artenschutz haben kann, darüber reden wir gleich in der zweiten Stunde von Einfach Leben. Jetzt aber erstmal die Nachrichten.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Einfach Leben zum Thema Artenvielfalt. Mein Name ist Lisa Maria Schulte und hier bei mir im Studio sind heute der Professor für systematische Zoologie Gerhard Hasbrunner von der Ludwig-Maximilians-Universität und Martin Hensel vom Bund für Naturschutz in München. Wir haben eben schon gesprochen über Landwirtschaft und das umstrittene Pestizid Glyphosat. Gehen wir jetzt vielleicht nochmal von der Landwirtschaft weg und schauen uns andere Firmen und Unternehmen an. Mal abgesehen davon, dass es jetzt vielleicht auch gut für die Natur ist, Herr Hasbrunner, haben die denn überhaupt ein Interesse daran, sich für Artenvielfalt einzusetzen?
Wenn ich denen beispielsweise vorrechne, ihr habt jetzt bei eurem Werksgelände rundherum eine Rasenfläche, die in der Regel vorgeschrieben ist. Und wenn ihr schlau seid, legt ihr das gleich als Trockenrasenfläche an, gerade auf der Münchner Platte, wo wir eigentlich Schotteruntergrund haben, ist das sogar eher billiger, als wenn ich großartig Humus auffahren muss. Daher müsst ihr nachher diese Fläche nur einmal im Jahr mähen und nicht jede Woche. Dann kapiert ihr, aha, das nützt mir ja eigentlich sogar was. Und wenn ich dann noch ein Schildchen hinstelle, das ist kein schlampig gepflegter Rasen, sondern das ist ein echtes Biotop, wo sich hunderte an Wildbienen beispielsweise tummeln und die noch dazu um diese Jahreszeit wunderschön bunt ist, dann kriegt er sogar noch ein Imagegewinn. Das auf der Ebene kann man mit der Wirtschaft durchaus reden.
Wir haben natürlich tatsächlich auch das Problem, dass im internationalen Wettbewerb der gesetzliche Rahmen ganz unterschiedlich ist. Also wenn wir hier Bedingungen schaffen, die höhere Standards einfordern von der Wirtschaft, dann wird das in ganz häufigen Fällen als negativ, weil kostentreibend im Vergleich mit Anbietern aus dem anderen Ende der Welt bewertet oder wesentliche Einflussfaktoren, wie zum Beispiel der Transport per Schiff von Neuseeland, eines Apfels hier nach München, schlägt kostenmäßig nicht so zu Buche, weil zum Beispiel die Umweltauswirkungen des Schiffsdiesels, der während der Fahrt verbrannt wird, nicht bewertet werden. Also hier ist es auf der einen Seite extrem wichtig, dass wir lokal vor Ort die Standards hochhalten, dass wir dieses Bewusstsein in der Bevölkerung haben, auch als Wähler, dass wir diese Qualitäten von unseren Politikern einfordern, dass wir auf der anderen Seite aber auch dann global vormachen, es geht, um Nachahmer zu finden, weil wir ja letztlich über globale Probleme diskutieren und das sind Themen, die können wir nicht in München lösen, die können wir auch nicht in Europa, sondern die müssen wir weltweit angehen.
Mhm. Imagegewinn ist natürlich etwas, wo viele dann auch durchaus gewillt sind, ihre Portemonnaie ein bisschen weiter zu öffnen, aber kann damit wirklich großflächig, sage ich mal, was geändert werden?
Im Endeffekt, ja, der entscheidende Punkt ist die Bildung und der Bewusstseinswandel. Das ist der zentrale Punkt überhaupt. Die Generalformel heißt auch hier, niemand kann alles und keiner kann nichts. Wenn wir nicht auch in der Fläche klein anfangen, werden wir auch insgesamt nichts bewegen. Und es ist einfach, finde ich, eine Ausrede zu sagen, ja, was kann denn ich schon tun? Wenn wir alle so denken, dann wird sich auch nichts ändern, das ist keine Frage.
Aber kann das denn dann auch preislich, sage ich mal, mit dem Apfel aus Neuseeland konkurrieren?
Ja, wenn ich mich auch wieder im Prinzip zurückbesinne, dass ich nicht zu jeder Jahreszeit alles konsumieren will. Ich freue mich jedes Jahr auf die Spargelsaison. Ja, warum? Weil das auch zeitlich limitiert ist. Und das Gleiche gilt jetzt für Äpfel oder für Erdbeeren oder für sonstiges Obst. Meiner Ansicht nach, es hebt eher das Lebensgefühl, wenn ich nicht immer alles bekomme. Ja, essen wir doch die Äpfel aus dem Bodenseeraum. Die müssen nicht aus Neuseeland kommen oder aus Kalifornien, obwohl dort auch gute Äpfel wachsen. Aber wir müssen sie nicht konsumieren. Abgesehen davon, das haben wir schon wieder vergessen, die Großeltern wissen das vielleicht noch, es gab sogar Äpfel, die den ganzen Winter gehalten hat. Apfelsorten, die finden sie heute in den Supermärkten allerdings kaum mehr.
Ja, und es lohnt natürlich schon auch in diese Wertediskussion. Was ist mir wie viel wert einzusteigen? Also wir geben mittlerweile lächerlich wenig Geld unseres Gehaltes für wirklich gute Lebensmittel aus. Gleichzeitig sind wir Deutschen diejenigen, die die teuersten Küchen in Europa haben. Also das heißt, wir haben völlig überdimensionierte, überausgestattete Küchen und haben aber keine vernünftigen Lebensmittel mehr, die darin zubereitet werden könnten. Das ist doch absurd. Also deswegen bin ich so einer Frage, ja, ist es denn überhaupt bezahlbar? Stehe ich immer sehr kritisch gegenüber, weil natürlich ist es bezahlbar. Man muss halt sich nur entscheiden, wofür gebe ich mein Geld aus? Und im Zweifelsfall gebe ich es halt lieber für ein zum Beispiel Fleisch aus, was aus artgerechter Tierhaltung kommt, ökologisch produziert wurde und esse es dafür weniger. Kostet mich in der Summe nicht mehr, als wenn ich jeden Tag zum Schnitzelwirt gehe.
Der ein oder andere wird jetzt sagen, na ja, die teuren Küchen haben auch die, die das Geld haben. Wie sieht's denn für Leute aus, die nicht so viel haben? Ist das für die nicht doch ein Problem, wenn die Lebensmittel teurer werden?
Die Grundnahrungsmittel sind in ökologischer Qualität nicht erheblich teurer als in konventioneller Qualität. Wirklich teurer wird's dann, wenn sie zu verarbeiteten Lebensmitteln gehen. Und da muss man leider sagen, dass gerade die bildungsferneren Schichten eher verarbeitete Fertiggerichte nehmen. Und dort macht sich dann der Wechsel von konventionell auf Bio tatsächlich im Preis sehr stark bemerkbar. Aber wenn Sie zu den klassischen Lebensmitteln Kartoffeln, Nudeln, Reis, rohes Obst und Gemüse und die verarbeiten, Wenn Sie dazu greifen, dann halten sich Ihre Kosten in Grenzen.
Was alles zu tun ist, damit die Artenvielfalt erhalten bleibt, darum geht's gleich im nächsten Teil von Einfach Leben. Artenvielfalt, das ist das Thema heute hier bei Einfach Leben. Mein Name ist Lisa Maria Schulte und bei mir im Studio sind Martin Hensel vom Bund für Naturschutz in München und Gerhard Hasbrunner, Professor für systematische Zoologie an der LMU in München. Herr Hasbrunner, was muss denn jetzt konkret getan werden, damit die Frösche, Insekten bei uns und auch weltweit erhalten werden?
Es gibt mehrere Ebenen. Also die generelle Formel heißt global denken, regional planen und lokal handeln. Das ist sozusagen die Generalformel für die ganze Geschichte. Konkret, selbstverständlich, wir wissen aus vielen, vielen Beispielen, es ist ungefähr 50 bis 200 Mal billiger, vorhandene gute Naturräume, Biotope im weitesten Sinn zu erhalten, als sie wiederherzustellen. Das heißt, alles, was noch da ist, bitte bewahren. Erste Regel. Zweite Regel ist, das, was nicht mehr da ist, sukzessive durch geänderte Produktionsverhalten, das gilt insbesondere für die Landwirtschaft. Ja, im Forst hat man schon kapiert, möchte ich mal wirklich mal lobend auch erwähnen. Also hier geht man ganz klar schon seit geraumer Zeit von der früher durchaus üblichen Monokultur zunehmend zurück in Mischkulturen, weil es eben auch ökologisch stabiler ist, weil dort ein Windwurf oder sonst irgendwas, ein Schädlingsbefall, ein Borkenkäfer einfach weniger Schaden anrichtet, wenn sie einen Mischwald haben, als wenn sie eine Monokultur haben. Dort hat man das schon seit langer Zeit kapiert und handelt auch danach. Und das Dritte ist natürlich der Einzelne, wenn Sie so wollen, der normale Staatsbürger, der einerseits durch sein Konsumverhalten das Ganze massiv beeinflussen kann, ist überhaupt keine Frage. Parallel, insbesondere dann, wenn er sein Wohnraumbesitzer ist, also sprich Hausbesitzer im weitesten Sinn oder gar Gartenbesitzer ist, der kann eine ganze Menge dafür tun.
Das Handeln der Menschen im Umgang mit der Natur ist also einer der ganz zentralen Punkte. Damit man richtig handeln kann, ist es natürlich dann auch wichtig zu wissen, was man alles dafür tun kann. Trotzdem,
also die Bildungsfrage ist eine zentrale Frage. Wir haben ein ganz großes Grundproblem, es ist kurz schon angesprochen worden, das ist die Wahrnehmung in der Bevölkerung. Wir haben einen dramatischen Einbruch in der derzeit lebenden Bevölkerung an Artenkenntnis. Das heißt, wenn die breite Masse der Bevölkerung von den 350 Vogelarten, die wir in Bayern haben, nicht mal mehr 10 kennt, dann fällt schlicht und einfach, bemerkt niemand, wenn irgendwo ein paar fehlen. Selbst bei den relativ auffälligen Arten, das gilt also auch für die Tagfalter oder für die Libellen oder auch für die Singvögel auf diesem Bereich, geschweige denn von den Arten, die jetzt eher unscheinbar ist. Da hatten wir dieses Problem immer schon, aber wir haben es jetzt auch bei den wirklich auffälligen Arten. Also wenn ich meine Studenten im zweiten Semester frage, welche Singvögel kennt ihr denn? Wissen Sie, was da kommt? Da kommt Amsel, Drossel, Fink und Star, weil das haben wir mal im Kindergarten gelernt. Und wenn ich dann nachfrage, welcher von diesen Vögeln ist nicht nur eine Art, sondern deren mehrere, dann ist Schweigen im Walde ganz schlicht und einfach. Und ich wage die Aussage, das wird auch bei der großen Mehrheit der Zuhörer so sein. Was ich nicht kenne, werde ich nicht schätzen und was ich nicht schätze, werde ich auch nicht schützen. Das ist eine ganz einfache Formel.
Ja, wir gehen seit über 10 Jahren mit Grundschulkindern, mit Kindergartenkindern in den Wald hinaus, mit erfahrenen Umweltpädagogen, um denen den Wald und die Lebewesen, die es dort gibt, zu zeigen, und haben das mal untersucht, und dabei kam heraus, dass etwa 30% der Vorschulkinder noch nie vorher im Wald waren. Die gehen mit dem Bund Naturschutz das erste Mal in den Wald, sind in ihrer gesamten Schulkarriere vielleicht noch einmal im Wald und das war's dann. Und das ist also praktisch die Basis, auf der wir dann erwarten, dass die plötzlich die Welt retten sollen. Also wenn wir ihnen natürlich auch nichts mitgeben, dann wird's ein bisschen schwierig.
Um nochmal auf die Bildungsfrage auch in den Schulen zurückzukommen, Herr Hasbrunner, manch einer würde da sagen, die Lehrpläne sind doch schon überfüllt. Also eigentlich ist doch überhaupt kein Platz mehr, sich jetzt auch noch mit Pflanzen und Tierarten zu beschäftigen.
Die Problematik der überfüllten Lehrpläne lässt sich meiner Ansicht nach durchaus begegnen. Ich hatte selber das große Glück, eine sehr naturverbundene Grundschullehrerin zu haben in meiner Kindheit. Die kam jeden Montag mit einem großen Strauß von Wildblumen daher oder manchmal auch einfach Ästen von Bäumen. Und wir hatten so ein altes Eprovettengestell bei uns im Klassenzimmer. Da kam in jede Eprovette kam ein bisschen Wasser hinein und so ein Stängel und dann ein nettes kleines Schildchen mit dem Namen, was das denn nun ist, auf Deutsch und ohne Wissenschaft. Und dann stand dieses Eprovettenschild einfach bis am Freitag im Klassenraum. Man konnte sich das in der Pause anschauen oder auch nicht. Und am Freitag war es dann meistens ziemlich verwelkt und das Ganze wurde entsorgt und am nächsten Montag gab es einen neuen Strauß. Und wenn man das 4 Jahre lang erlebt, dann bleibt tatsächlich so viel hängen, dass fast mein gesamtes botanisches Grundwissen aus dieser Zeit rührt.
Und wie war das bei Ihnen, Herr Hensel?
Nun, bei mir war es so, wir hatten weniger jetzt von der Schule her, aber über die Eltern den Einfluss Natur erleben in der Familie. Ich habe es zwar gehasst, Sonntagsspaziergang oder wandern müssen, aber das sind Erlebnisse, die machst du halt auch nur auf diese Art und Weise und die wirken nach, die prägen dich. Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wenn du als Kind sowas nicht machst, wenn dir dieses Erlebnis fehlt, das kann also das Haustier sein, das kann eben der gehasste Sonntagsspaziergang mit den Eltern sein. Wenn du das nicht hast, dann bist du auch als Erwachsener nicht mehr so offen für Erlebnisse in der Natur, wie wenn du es gehabt hast.
Und dann ist man vermutlich auch viel offener dafür, sich für den Schutz von Arten einzusetzen. Von einem prominenten Geistlichen, der das schon tut, hören Sie in wenigen Minuten hier bei Einfach Leben. Noch einmal herzlich willkommen zurück hier bei Einfach Leben. Mein Name ist Lisa Maria Schulte und ich spreche heute mit meinen Gästen über das Thema Artenvielfalt. Ja, und das Thema Artenvielfalt spielt ja in der öffentlichen Diskussion durchaus seit einiger Zeit eine zunehmende Rolle und ein Grund dafür ist sicherlich auch Papst Franziskus mit seiner Enzyklika Laudato Si. Herr Hasbrunner, Sie sitzen im Diözesanrat hier im Erzbistum München und Freising, kennen sich auch in dieser Frage genau aus. Was will uns der Papst in dieser Enzyklika genau sagen?
Die Enzyklika ist eigentlich ein Novum. Normalerweise richten sich päpstliche Enzykliken als mehr oder minder als Lehrschreiben an das unmittelbare klerikale Personal. Das ist so eigentlich der übliche Stil. Hier ist es ein Schreiben, das richtet sich weit über selbst nur das Kirchenvolk, eigentlich an die gesamte Welt, auch die Nichtchristen. Das ist also mal was ganz was Neues gewesen. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist die erste Stellungnahme der katholischen Kirche überhaupt zu Umweltfragen. Das gab es vorher gar nicht. Also auch das ein Novum. Und das dritte, und das ist jetzt ein inhaltlicher Punkt, der ist auch selbst von den Umweltverbänden bisher bestenfalls teilweise gespielt worden. Er stellt eine Beziehung her zwischen der Umweltproblematik in ihrer Gesamtheit und der sozialen Frage in ihrer Gesamtheit. Wir haben spezielle Verbände und auch Vereine, A für das Sozialwesen im weitesten Sinn und B für das Umweltwesen im weitesten Sinn. Ganz wenige, ich will nicht sagen keine, aber ganz wenige sehen da einen direkten Zusammenhang. Den stellt die Enzyklika tatsächlich dar. Man verbindet das soziale Problem, regional, aber auch global, direkt mit der Umweltproblematik. Das ist das wirklich Neue da drin.
Können Sie da mal so ein Beispiel nennen, wo das auch praktischer wird?
Das fängt damit an, dass beispielsweise in Dritte Weltländer, wo die Leute nicht mal Kochmaterial haben, natürlich die Wälder gerodet werden. Was sollen die denn sonst machen, bitteschön? Und damit habe ich als Beispiel, wenn ich die nicht mit Brennmaterial versorge, habe ich zugleich auch mit neben der sozialen Frage auch ein direktes Umweltproblem. Weil wenn die Wälder einmal weg sind, dann sind sie nämlich weg. Die kommen nämlich nicht von selber wieder, als ein Beispiel.
In diesem Punkt sind wir bei der Artenvielfalt dann auch ganz nah am Menschen und es ist ja eine ziemlich lange Schrift, die auch viele Unterkapitel, sage ich jetzt mal, hat. Was sind da die wichtigsten Punkte in Bezug auch auf die Artenvielfalt?
Also hier geht natürlich der Papst zunächst einmal, jetzt sage ich mal, vom christlichen Weltbild aus, dass das gesamte Weltgeschehen als Schöpfung Gottes definiert ist, von der religiösen Perspektive aus und damit einmal per se Wertschätzung zu erfahren hat. Das ist eigentlich der Grundansatz. Also wir haben ohne jede jetzt pragmatischen Ansatz, was bringt uns das, wie viel Geld erspart uns das, jedes Lebewesen, jede Art ist wertzuschätzen per se, weil es nämlich Schöpfungsgottes ist. Das ist sozusagen der theologisch-religiöse Ansatz. Und zur Umwelt gehören auch andere Menschen. Das ist das, was immer ganz gerne übersehen wird. Umwelt ist nicht nur die Natur, ja, Umwelt sind auch meine mich umgebenden Menschen. Wir müssen beides sanieren. Die gesamte Umwelt, die in ihrer Gesamtheit eben Schöpfungsgottes ist und nicht nur ein Teil davon.
Und das muss sich noch durchsetzen in den Köpfen.
Das muss zunächst einmal in den Köpfen sich durchsetzen und dann auch im Handeln. Der Weg vom Kopf zur Hand ist auch noch nicht unwesentlich.
Trotzdem muss man ja auch als Christ, sage ich jetzt mal, sagen, lange Zeit galt der Satz, oder man hört ihn auch immer mal wieder, der Mensch soll sich die Welt zum Untertan machen.
Ja. Das ist einer der am meisten missverstandenen Sätze des Buches Genesis, möchte ich mal sagen. Er geht zunächst einmal grundsätzlich aus vom antiken Herrscherbild. Das war ein anderes, als wir heute haben. Der antike Herrscher hatte als wichtigste Funktion, sein Volk und sein Land zu beschützen, nicht es auszubeuten. Die Idee, macht euch die Erde untertan, ist zugleich, ihr dürft es nützen, ja, aber ihr habt es auch zu bewahren. Diese zweite Idee ist über die Jahrhunderte leider stark sozusagen verschütt gegangen. Die holt der Papst jetzt sozusagen auch aus der Schublade wieder raus.
Mhm. Herr Hensel, Sie arbeiten für den Bund für Naturschutz hier in München. Haben Sie das vielleicht auch gemerkt, dass eben der Papst dieses Thema so offensiv angegangen ist?
Ja, natürlich. Also zum einen, dass wir in einem viel intensiveren Gespräch jetzt mit Vertretern der katholischen Kirche sind. Es gab immer wieder schon mal Kontakt. Wir hatten einzelne Aktionen zusammen, aber das hat sich nochmal intensiviert. Und es führt natürlich zu einer Stärkung dieser umweltschützenden Positionen. Einfach, weil sie noch eine ganz andere Anerkennung erfahren haben und damit wir einen doch ganz wesentlichen Schritt hin zu einer gesellschaftlichen Anerkennung geschafft haben.
Umgekehrt für die Kirche eröffnet sich da natürlich jetzt die ganz tolle Möglichkeit, ein Thema auch spielen zu können mit dieser Enzyklika. A, die Jugend auf einem Fuß zu erwischen, wo sie ansprechbar ist, was nicht immer ganz so einfach ist, erfahrungsgemäß, aber auch mit kirchlich randständigen bis fernstehenden Gruppen überhaupt einen Dialog zu beginnen. Wir haben uns auf diesem Gebiet was zu sagen und wir können voneinander auch lernen. Wir fangen ja nicht bei Null an, hier gibt's Vorarbeiten, auch jetzt von gar nicht kirchlich orientierten Organisationen. Das kann man aufgreifen, gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam.
Was da alles schon getan wird, dazu gleich mehr, hier bei Einfach Leben.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.
Mit seiner Enzyklika Laudato Si hat Papst Franziskus der Diskussion rund um die Themen Umwelt und eben Artenvielfalt neue Impulse und neuen Schwung gegeben. Doch nur reden, das nützt bekanntlich nichts. Wenn wir jetzt auch mal bei uns in die Kirchen schauen. Herr Hasbrunner, Sie sitzen im Diözesanrat hier im Erzbistum München und Freising. Was tun die denn schon, damit die Artenvielfalt erhalten bleibt?
Also es gibt eine Vielfalt an Aktivitäten. Man hat entsprechende Nachhaltigkeitsrichtlinien jetzt verfasst, die jetzt auch sukzessive auf allen Ebenen, also A, auf der Ebene der Diözese, aber auch auf der Ebene der Pfarreien umzusetzen sind. Man hat in dem Verein Umweltbeauftragte sozusagen benannt, die sich vor Ort um die Dinge kümmern. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Global denken, regional planen. Da kann man sagen, in diesem Geist sollt ihr denken. Mit dieser Perspektive sollt ihr planen, aber was dann vor Ort konkret geschieht, das muss vor Ort auch dann entschieden werden. Also diese Arbeit, das ist eine sukzessive Geschichte, hängt auch mit Bewusstseinsbildung zusammen. Das war bis vor kurzer Zeit überhaupt kein Thema in dem Verein. Wenn da die Kirche zu renovieren war, da war alles Mögliche ein Thema, insbesondere die Kosten natürlich. Aber dass hier auch sozusagen Nachhaltigkeitsaspekte hinein sollten, dass hier auch Umweltaspekte hinein sollten, das war bisher eigentlich kein Thema. Jetzt ist es ein Thema. Also da ist schon viel passiert.
Es werden natürlich auch die Kräfte jetzt nochmal gestärkt innerhalb der katholischen Kirche, die bisher schon in diese Richtung gearbeitet haben. Also wenn wir, Sie haben es gerade angesprochen, die Kirchen, wenn wir die Kirchtürme mal anschauen, ganz häufig Brutplätze für Wanderfalke, Turmfalke, Mauersegler, Dohlen. Wenn Sie in die katholische Akademie hier in München gehen, ökologisch-biologische Verpflegung. Also es gibt vor Ort ganz viele Initiativen und ich glaube, das ist ähnlich wie jetzt in der nicht säkularen Welt, die Unterstützung derjenigen, die solche Ideen schon weitertragen. Für die ist es ganz wichtig, so eine Grundaussage zu bekommen, diese Bestätigung, ja, es ist richtig, es ist wichtig und es ist in unserem Sinne, dass ihr das macht.
Ich würde aber trotzdem gerne noch mal darauf zurückkommen. Sie haben ja gesagt, es gibt schon Projekte auch in den Pfarreien. Ja. Geht es da nur dann darum, sage ich mal, auf dem nächsten Pfarrfest Kartoffelsalat von einer ungewöhnlichen Sorte zu machen? Oder worum geht es da? Was wird da konkret gemacht?
Ausgestaltung von Pfarrfesten ist ein Punkt. Ja, dass wir dort beispielsweise Lebensmittel anbieten, die entsprechend ökologisch produziert wurden. Und das auch sagen den Leuten. Ja, und daher kostet auch heuer sozusagen das Grillfleisch nicht mehr 5 €, sondern 6 €. Das muss man den Leuten auch dazu sagen. Das ist so ein Teil dieses Bewusstseinsvorganges. Aber es ist nur ein Aspekt. Es gibt eine riesige Fülle von Aktionen. Man bemüht sich derzeit auf der oberen Ebene, Diözesanebene, besonders gelungene Aktionen natürlich auch bekannt zu machen. Man muss nicht überall das Rad neu erfinden. Abkupfern ist gewünscht auf diesem Gebiet. Mehr ist dazu gar nicht zu sagen.
Warum es so wichtig ist, dass es möglichst viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten gibt und was die Folgen für die Welt wären, wenn immer mehr Arten aussterben, darüber habe ich in den letzten 1,5 Stunden mit Martin Hensel vom Bund für Naturschutz in München gesprochen und mit Gerhard Hasbrunner, Professor für systematische Zoologie an der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Unsere Sendezeit neigt sich so langsam dem Ende zu. Und deswegen würde ich auch, wenn wir zwischenzeitlich immer mal wieder drüber gesprochen haben, trotzdem gern noch mal abschließend darüber sprechen, was jeder Einzelne tun kann, und würde gern mit Ihnen anfangen, Herr Hensel.
Also wir haben ja über die Rolle der Landwirtschaft sehr ausführlich gesprochen und hier hat jeder tatsächlich jeden Tag die Möglichkeit einzugreifen. Die Frage, was lege ich in meinen Einkaufskorb, konventionell, möglichst billig, industriell unter menschen- und tierverachtenden Bedingungen produziert oder ökologisch und artgerecht. Also das ist ein Effekt, wo ich jeden Tag sehr viel erreichen kann. Und dann kommen wir natürlich zu den großen Fragen, wie bin ich in meiner Freizeit unterwegs? Muss ich denn nun zu Fuß mit dem Rad auch noch durch den letzten Winkel eines Isar-Hangwaldes laufen und dort Waldschnepfe und Waldlaubsänger vertreiben? Oder halte ich mich an die Wege und ermögliche der Natur ein Refugium, einen Rückzugsraum, also angepasstes Verhalten in der Natur? Ich kann überall dort, wo ich selber Fläche besitze, ob das jetzt der Garten ist, ob das letztlich auch der Balkon ist, sehr viel auch lokal erreichen, indem ich beispielsweise Pflanzen anbaue, die Nektar für Insekten anbieten. Also ich muss jetzt nicht meinen Garten komplett umkrempeln. Es reicht beispielsweise, eine Rose zu wählen, wo die Blüte nicht gefüllt ist, sondern noch echte Staubgefäße hat, also sich fortpflanzen kann. Ich kann in meinem Garten auf Gifte verzichten, also hier eine naturnahe, eine ökologische Bewirtschaftungsweise umsetzen. Das sind Effekte, die im Kleinen vielleicht nur wirken, aber in der Summe eine große Wirkung haben. Das sind schon mal ganz wesentliche Eckpunkte. Ja.
Und wie erfahre ich das? Sagt mir das der Gärtner, und also zum Beispiel mit den Pflanzen?
Mit den Pflanzen, da gibt es ganz viele Informationsmöglichkeiten, zum Beispiel beim Bund Naturschutz, also einfach bei der örtlichen Bund Naturschutzgruppe anrufen, und häufig finden Sie dort auch kleine Informationsbroschüren, die Ihnen entweder Tipps zum torffreien Gärtnern beispielsweise geben oder darstellen, welche Vielfalt in Ihrem Garten da ist. Also an der Information scheitert es nicht.
Und im Supermarkt, sind es da wirklich so die Siegel, oder wenn Sie in den Supermarkt gehen, wie sehen Sie, das ist gut?
Im Supermarkt bei den Lebensmitteln ist es einfach, da wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin, das ist gesetzlich geregelt. Das Besondere am Bio ist ja, dass der Grundstandard sehr gut ist. Wenn mit natürlich produziert ist es dann zum Beispiel schon nicht mehr. Da gibt es sehr viele Trittbrettfahrer, die versuchen, von dem Bio auch ein Stück des Kuchens sich abzuschneiden. Aber gehen Sie davon aus, wo ökologisch oder Bio draufsteht, das ist in Ordnung bei Lebensmitteln.
Dann würde ich auch Sie gerne nochmal fragen, Herr Professor Hasbrunner, was kann jeder Einzelne tun?
Ja. Es gibt wunderschöne Broschüren, was man etwa im eigenen Garten tun oder lassen kann. Manchmal ist es auch ein Lassen, um Artenvielfalt beispielsweise zu fördern. Ja, das fängt bei ganz trivialen Dingen an, wo man sagt, bitte schmeißt eure Tuien und Zypressenhecken einmal raus und ersetzt sie einfach einmal durch Blühsträucher. Sucht euch einen aus, ob gelb, ob rot, ob weiß, ist völlig egal. Hauptsache, es ist ein Gehölz, was auch irgendwann im Jahr mal blüht und keine Tuienhecken, die so giftig sind, dass sie die Wertstoffe für Sondermüll entsorgen. Selber Informationen zu suchen zu diesem Thema, sich bilden zu lassen, in den entsprechenden Stellen und Funktionen natürlich diese Bildung, die ein Kernproblem der ganzen Geschichte ist, auch zu befördern auf allen Ebenen, angefangen von Kindergartengruppen, die in den Wald geführt werden, bis hin zu Informationsveranstaltungen. Wir bemühen uns, wie gesagt, im Rahmen von Botanischem Garten, Naturkundemuseen und Ähnliches, das außerschulisch auch zu machen, auch Lehrpläne entsprechend zu gestalten, wo das einfach mal vorkommt, als ein Beispiel, wo man das tun kann. Das, was die Entzücke gebracht hat, das ist vielleicht noch ein bisschen zu wenig auch in die Breite gegangen. Der Papst sagt hier ganz klar, zu einer christlichen Grundhaltung gehört es einfach, die Schöpfung wertzuschätzen, mit all ihren Konsequenzen, egal was das jetzt im Einzelnen ist.
Und das muss sich noch durchsetzen in den Köpfen?
Das muss zunächst einmal in den Köpfen sich durchsetzen und dann auch im Handeln. Der Weg vom Kopf zur Hand ist auch noch nicht unwesentlich.
Außerdem, ich könnte mir vorstellen, es macht sicherlich auch Spaß, jetzt nicht nur am Wochenende mit der Familie durch den Wald zu gehen, sondern sich vielleicht zu einer Führung mal anzuschließen und einfach mal zu hören. Wie klingen denn Amsel, Drossel, Fink und Star und noch ein paar andere Vögel? Das waren 2 Stunden Einfachleben rund um das Thema Artenvielfalt und warum sie so wichtig ist für unser Leben und für die Erde an sich. Meine Gäste waren Martin Hensel vom Bund für Naturschutz in München und Professor Gerhard Hasbrunner von der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir bedanken uns auch.
Und Ihnen, liebe Zuhörer, natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden diese Sendung übrigens auch als Podcast unter münchner-kirchenradio.de/einfachleben zum Nachhören, zum Weiterempfehlen und natürlich zum Kommentieren. Und am Mikrofon verabschiedet sich Lisa Maria Schulte.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.